Ich kann nur eins sagen, irgendwie ab Februar, März, wenn die Frühbuchervorteile auslaufen, dann wird es teuer, denn die Nachfrage nach Urlaub war so hoch, dass natürlich auch die Hoteliers und die Airlines hingehen und die Preise erhöhen. Und mit Frühbuchervorteilen kann man das im nächsten noch ausnutzen, wenn man früh bucht.
Wirtschaft Köln am Platz.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die iFishing GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen.
Hallo Köln und herzlich willkommen bei Wirtschaft Köln Unplugged. Lissabon, Porto, die Algarve oder das Douro-Tal. Weckt das Urlaubssehnsüchte bei Ihnen? Falls ja, kann mein heutiger Gast weiterhelfen. Pascal Zahn ist einer der Geschäftsführer von Olimar Reisen. Zehntausende Urlauber bringen die Kölner jedes Jahr in den Südwesten und Süden Europas. Im Podcast berichtet Zahn, wie das Familienunternehmen über 50 Jahre im Wettkampf mit Touristikkonzernen mithält und wann Sie am besten Ihren nächsten Sommerurlaub buchen sollten. Mein Name ist Manuel Heckel. Viel Freude beim Gespräch. Dann freue ich mich sehr auf unseren heutigen Gast bei Wirtschaft Köln Unplugged und begrüße ganz herzlich Pascal Zahn, Co-Geschäftsführer von Olimar Reisen. Hallo Herr Zahn.
Hallo Heckel, wie geht's Ihnen?
Gut, danke. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Wir werden über die große, weite Welt natürlich reden und vor allem über den Südwesten Europas heute. Zuerst würde ich aber ganz gerne in Köln anfangen und auch Sie fragen, was denn Ihr Lieblingsort in dieser Stadt ist.
Oh, Lieblingsort. Ich mag den Rheinpark sehr gerne. Mhm. Da kann man schön spazieren gehen und ein bisschen die Ruhe genießen, sage ich jetzt mal, weg von dem Trubel in der Innenstadt. Und das wäre so mein erster Einfall als Lieblingsort. Aber es gibt mehrere schöne Orte in Köln.
Ja. Und auf der anderen Seite, welcher Ort gäbe es, wo Sie sagen, da wäre besonders großer Verbesserungsbedarf vielleicht in der Stadt?
Ja, da sollen bitte meine Kollegen mal weghören. Das ist nicht mein Arbeitsplatz, aber direkt vor der Tür. Wir sitzen vor der Oper. Mhm. Und das ist echt eine schwierige Beziehung, die Oper und wir Anrainer dort. Mhm. Nicht nur was die Kosten betrifft, sondern die ganze Baustelle, das ganze Verständnis da. Also ich habe da kein Verständnis für und ich finde das ein Schmuddelplatz.
Ja, okay. Wir sprechen heute über die Reisewelt und die Reisebranche und eben über Olimar Reisen. Jetzt sind Sie gerade, glaube ich, selbst relativ frisch aus dem Urlaub zurück. Wie macht ein Reiseprofi-Urlaub?
Ja, ich hoffe so wie alle, wie viele andere auch. Mhm. Ich war jetzt, sieht man vielleicht, also die Hörer sehen es nicht, aber ich bin braun gebrannt. Ich war in Portugal 2,5 Wochen in den Sommerferien und zunächst mal 2 Wochen an der Algarve unten im Süden und dann nochmal 3 Tage in der Nähe von Lissabon in Cascais. Schönen Urlaub gemacht, viele Strände gesehen, lecker gegessen und es war alles super.
Ja, hervorragend. Und sozusagen als Unternehmen, das jetzt auch wahrscheinlich eine trubelige Woche hinter sich hat oder eine Saison, wo sozusagen viel passierte, wie haben Sie das als Olimar Reisen erlebt, einen Sommer, wo ja sozusagen man viel davon gelesen hat, was vielleicht schwierig läuft mit Flughafenchaos und Co.?
Ja, jetzt kommen wir erstmal aus einer Zeit, die viel, viel schwieriger war als dieser Sommer. Also der Sommer fing ja vielversprechend an. Bei uns fängt so ein Sommer an eigentlich im Herbst, dann fangen so die ersten Verkäufe an für den Sommer und das war noch erschreckend niedrig. Wir hatten uns auf bessere Zahlen eingestellt, aber das war die Zeit, wo Omikron rauskam und da sind wir Deutschen immer sehr zurückhaltend. Und das hielt auch an in dem Bubenreisemonat Januar. Also da werden am meisten Reisen gebucht. In diesem Jahr ist das nicht der Fall gewesen. Aber irgendwie komisch mit Stichtag 1. Februar kam irgendwie in Deutschland das Thema raus, Omikron ist ein Rohrkrepierer. Und auf einmal wurden Reisen gebucht wie nie zuvor, also tatsächlich wie nie zuvor, auch besser als 2019. Mhm. Und das hielt auch an, als in der Ukraine der Krieg anfing und das hielt sich jetzt über den ganzen Sommer hinweg. Also im Sommer haben wir jetzt mehr Buchungsgäste als je zuvor. Oh. Da sind wir nicht der Einzige, sondern das haben eigentlich viele Reiseunternehmen. Ja, und dann kam, worauf Sie zu sprechen kamen, das Flugchaos hinzu. Das hat jetzt erstmal für den Gast natürlich, bedeutet das Probleme, ne? Wie lange muss man vorher am Flughafen sein und wie lange hält das an? Inzwischen ist das ja hier in Köln nicht mehr der Fall, dass man ein Problem hat. Aber das sind so, ich sag jetzt mal Standardprobleme aus der Reisebranche. Wir sind eine krisenerprobte Branche und hat natürlich ein bisschen die Buchungszahlen getrübt. Aber am Ende des Tages, wie gesagt, das ist ein Fall für sich gewesen. Wir haben schon Häkchen dran gemacht. Ich selbst muss sagen, ich hatte ein ganz tolles Erlebnis. Ich bin mitten in den Sommerferien samstags in den Urlaub geflogen von Köln aus. Und da hieß es am Tag davor, seien Sie mal 4-5 Stunden vorher da, sonst wird es schwierig. Und dann habe ich gesagt, okay, dann reise ich mal 5 Stunden vorher an. Wir wohnen quasi um die Ecke vom Flughafen. Und habe mich da angestellt, habe dann irgendwann ich habe vorab zu meiner Familie gesagt, ich melde mich, ihr könnt dann irgendwann nachkommen, wenn es dann so in den Sicherheitsbereich reingeht. Und am Ende des Tages wäre unsere Maschine pünktlich geflogen, hätten wir das trotz 5 Stunden vorher nicht geschafft. Oha. Und wir waren sehr froh, dass die noch 3 Stunden Verspätung hatte. Mhm. Und so sind wir dann schön in den Urlaub gekommen, zwar deutlich länger von der Anreise her, aber dafür war er umso erholsamer.
Ja, genau, das ist sozusagen der ganz, ganz aktuelle Eindruck und die ganz aktuellen Besonderheiten aus diesem Jahr. Jetzt genau, ist es eine Branche, die manchen kurzfristigen, manchen langfristigen Trends unterworfen ist. Ich würde gerne einmal an den Anfang zurückgehen, und das sind tatsächlich ja bei Olimar Reisen jetzt 50 Jahre, wenn ich's auf dem Schirm habe, genau. Also 1972 ging es los. Wie ging es denn los und wie kommt man dazu, ein Reiseunternehmen, ein Reiseveranstalter, ein Unternehmen zu gründen?
Ja, also gegründet hatte Olimar mein Vater vor genau 50 Jahren, ja, 1972. Und wie fing das an? Die Geschichte klingt merkwürdig. Mein Vater kommt aus Franken und hat damals VW Käfer aufgekauft in Franken, hat die dann nach Hamburg gefahren und die dort an Räder verkauft, die in die USA mit dem Schiff fahren. Weil dort gab es kein VW-Vertriebsnetz. Und das hat ziemlich lange geklappt, bis halt dann VW selbst in den USA in Vertrieb eingestiegen ist. Und dann war quasi das Geschäftsprinzip kaputt. Mhm. Und dann hat er sich gesagt, komm, jetzt kaufe ich mir mal einen Mercedes und fahre nach Spanien. Ne, da kann ich den Wagen auch verkaufen. Ist dann mit dem dicken Mercedes nach Spanien gefahren und siehe an, da wollte keiner Mercedes kaufen. Mhm. Und der war dann da unten, hat die Sprache gelernt und irgendwann war sein Geld aus und er wusste nicht mehr, wie er zurückkommt, denn Geld fürs Benzin hatte er nicht mehr. Und dann sprachen ihn Spanier an und sahen das deutsche Kennzeichen, sagte, fahren Sie zurück nach Deutschland? Sagte, ja, wenn Sie einen Tank bezahlen, machen wir das. Haben gesagt, ja, machen wir. Und stellte sich heraus, waren einer der ersten Gastarbeiter aus Spanien. Mhm. Und so fing das das Geschäft an. Aus dem Mercedes wurde dann ein Transit und aus dem Transit ein Bus. Und nach dem Bus kam dann der Airbus. Und als dann die Pintos und Sosas ausblieben, haben wir die Müller und die Schmitz auf den Flieger gesetzt. Und das waren dann die ersten Urlauber nach Portugal. Mhm. Warum Portugal und nicht Spanien? Der kurze Schwenk noch, darf ich erläutern, weil es einfach lukrativer war von der Strecke her.
Mhm. Okay, ja. Und genau, also Sie haben schon sozusagen im Schnelldurchlauf die ersten Jahre dann zusammengefasst. Also hin zu dem, dass man vor allem die deutschen Urlauber sozusagen ins Warme, in die Sonne bringt. Was ist dann noch entstanden? Was gehört auch heute alles dazu zu so einem Unternehmen, was sich um solche Reisen kümmert?
Na gut, jetzt haben wir in Deutschland den Vertrieb, den wir hier führen in Köln. Dann haben wir in der Schweiz gibt es den Veranstalter. Mhm. Es gibt in Zielgebieten noch Incoming-Agenturen, die sich um die Gäste kümmern. Ja, und das gehört so alles dazu am Ende des Tages. Und
ja, und also genau, wie weit muss sowas gehen auch? Also Sie sprachen von der Incoming-Agentur, das sind die letztendlich, die dann die Reisenden am Flughafen begrüßen und so ein bisschen betreuen, oder was gehört da alles zu?
Ja, glaube ich, nicht nur das, sondern kümmern sich auch um Hotelverträge vor Ort und aber ja, auch wenn der Gast Probleme vor Ort hat, sind natürlich die Ersten, die dort dann parat sind.
Mhm. Ja, genau, und sozusagen, ich hatte, glaube ich, das, was ich gefunden hatte auf Ihrer Homepage, war tatsächlich, ich glaube, das war aus dem Jahr 2017, die Zahlen. Da waren es irgendwie so an die 90.000 Gäste pro Jahr, die sie quasi dann ins Warme, in Süden und Südwesten gebracht haben. Wie hat sich das so entwickelt? Gab es da noch irgendwie Meilensteine über die Jahre, Jahrzehnte? Oder wie entwickelt sich so ein Unternehmen und auch die Lust aufs Reisen?
Naja gut, von 1 auf 90.000, da gab es natürlich schon einiges dazwischen. wir sind als Portugal-Spezialist bekannt, haben halt jahrelang auch nur Portugal gemacht, bis wir dann in Mitte der 90er Jahre auch Italien und Spanien als Produkt angeboten haben, inzwischen auch die Kapverden und Kroatien. Und wir sind natürlich immer noch am Eruieren, was können wir noch für Länder aufnehmen. Ne? Das macht keinen Sinn, jetzt als Spezialist die ganze Welt anzubieten, sondern es muss auch zu uns passen, es muss authentisch bleiben. Also noch geht es nicht weiter von den Ländern her, aber wir sind am Überlegen. Und was gab es noch für Meilensteine? Ja, ich meine, 50 Jahre sind eine lange Zeit, da ist viel passiert. Man hat sich auch ein bisschen wegentwickelt, oder wir waren selbst nie der Spezialist für so klassische Pauschalreisen. Mhm. Das Wort ist ja immer so ein komisches, vielleicht darf ich gleich noch 2, 3 Wörter dazu sagen. Die Reise an sich hat sich ganz geändert. Ja. Also früher hatte man andere Sprachen, man war nicht so sprachbewandt. Es gab verschiedene Währungen. Das Reisen an sich war nicht so einfach, noch mit Reisepass und Stempel und alles drum und dran. Es hat sich natürlich alles geändert und so mussten sich natürlich auch unsere Produkte anpassen, denn heutzutage kann man ja selbst alles zusammenstellen, sage ich jetzt mal. Ja. Auch wenn es nicht immer ganz, ganz einfach ist, aber man muss sich halt im Laufe der Dinge anpassen.
Das würde ich gerne mal ein bisschen tatsächlich eintauchen und das verstehen. Wie gesagt, wir reden über 5 Jahrzehnte und auch sozusagen über die, letztendlich das Entstehen des Tourismus in Deutschland wahrscheinlich, wenn wir über die letzten Jahrzehnte sozusagen auf die letzten Jahrzehnte zurückkommen. Wie hat sich da die Wünsche der Reisenden entwickelt und wie reagiert man dann als Unternehmen in der Branche darauf?
Ja, also vorneweg, es gab schon seit mehr als 50 Jahren Reisen, aber tatsächlich haben sich viele Reiseanbieter erst so ungefähr 50 Jahren mit dem Thema Gastarbeiter gebildet. Mhm. Vorher hatte man zwar schon Busreisen nach Rimini, das kennt man auch vielleicht noch ein bisschen, oder wir kennen es nicht mehr, aber die Älteren von unseren Hörern hier. Und ja, wie hat sich das geändert? Ich sprach gerade davon, früher hatte man noch Differenzen mit Währungen, mit Sprachen. Man konnte nichts alleine buchen, ne? Also das Internet gab es nicht. Heutzutage kann ja jeder nur Flug für sich alleine buchen, das ist ja kein Hexenwerk. Und so muss man sich als Reiseanbieter halt ein bisschen anpassen, ne? Also klar, nach wie vor kann man eine 7 Tage Pauschalreise buchen bei einem Reiseanbieter. Man kann sie direkt online buchen, man kann sie im Reisebüro buchen. Aber wir haben uns ein bisschen gewandelt hin zum Spezialisten auch für Sonderreisen, für Erlebnisreisen. Also sprich nicht nur 7 Tage Hotel, sondern auch mal einen Ausflug hier oder spezialisiert auf Gourmetreisen, auf Aktivreisen, Wanderurlaub. Mhm. Das sind so die Trends auch, die jetzt kommen. Also nicht mehr dieses vergleichbare 7 Tage Pauschalreise. Ja, ich sag jetzt mal nach Mallorca.
Wie findet man diese Trends und wie setzt man sie auch tatsächlich um? Weil ja dann auch wahrscheinlich vor Ort ganz andere Infrastruktur gebraucht wird und sie brauchen dann das Ziel, zu dem man auch vielleicht einen Tagesausflug machen kann oder die Kochschule, die man nutzen kann. Also wie funktioniert es tatsächlich, so Angebote auch zu entwickeln?
Ja, also jetzt kommen wir nicht daher und sagen, jetzt machen wir hier eine Kochschule auf, damit wir da eine Gourmetreise machen können, sondern die Sachen gibt's vor Ort und dadurch, dass wir gut vernetzt sind in den Zielgebieten, sehen wir die natürlich, sehen auch, dass die Nachfrage dafür da sehr hoch ist und dann versucht man das natürlich so hinzumünzen, dass auch der deutsche Reisegast da große Freude daran hat.
Gibt es sowas wie quasi Bestseller bei Ihnen im Angebot, was das angeht, oder ist es tatsächlich so kleinteilig und vielfältig, dass das schwer zu sagen ist?
Ja, ich hatte die Frage jetzt letztens auch anders noch gehabt, nennen Sie mal Tipps, da sage ich, ja, eigentlich sind alle unsere Sachen Tipps für sich. ich will auch nicht sagen, also es gibt Bestseller, gar keine Frage, es gibt besondere Hotels, die gerade auch für deutsche Gäste einfach Renner sind, aber so direkt rauszuhauen, das sind hier die Bestseller, da würde ich gerne ein bisschen mehr auf den Kunden an sich eingehen, ja, weil jeder Kunde hat irgendwie eine andere Einstellung zum Urlaub und möchte ein anderes Reiseerlebnis haben. Insofern, es gibt Bestseller, ja, aber die kann ich jetzt hier so nicht rausposaunen. Ja,
genau. Und wenn wir auf den Kunden oder die Kunden gucken, wie haben die sich verändert? Also wer ist das überhaupt, der zum Beispiel im Moment oder in der Regel oder häufig bei Olimar bucht?
Ja, also wir haben, ich nenne es mal das Glück oder den Vorteil, dass wir Gäste haben, die ja ein bisschen hochwertiger unterwegs sind. Also ich sage mal so eine 3 Tage oder anders, eine 7 Tage 3-Sterne-Reise nach Mallorca, die findet man bei uns nicht. Wir haben also Gäste, die mehr so auf das 4-5-Sterne-Segment gehen. Und die kann man natürlich entsprechend auch ganz gut finden über diverse Marketingmöglichkeiten.
Okay, genau. Und Sie hatten es gerade schon angesprochen, tatsächlich ganz großer Schwerpunkt, ganz große Tradition bei Ihnen Portugal. Ich glaube, auch da waren die 2017er Zahlen so ungefähr 2/3 der Gäste, die dahin unterwegs waren. Ist das, ja, wie geht man damit um, dass sozusagen so ein Gewicht auf so einem Land liegt? Ich weiß nicht, manchmal gibt es ja auch über Jahre, Jahrzehnte Trends, welche Länder gerade besonders in Mode sind oder vielleicht auch nicht mehr. Rimini hatten wir schon angesprochen. Also was muss man anders machen, wenn man quasi so einen Schwerpunkt hat?
Ja, also Rimini ist übrigens zurzeit nicht ganz im Trend, kommt aber wieder sicherlich. Oh, okay. Da wird viel erneuert, also lass uns mal da in 5 bis 10 Jahren nochmal drüber sprechen. Aber ja, was hatten wir als Portugal-Spezialist? Also da gibt es natürlich Chancen, wir kennen uns, wie gesagt, da unten wunderbar aus. Ja. Also ich will jetzt mal ganz stolz behaupten, es gibt keinen, der sich so gut auskennt wie wir. Und Risiken natürlich, wenn der Trend nicht Portugal ist, sondern zum Beispiel jetzt geht es nach Osteuropa. Ja, da haben wir so ein bisschen das Nachsehen. Klar ist das ein bisschen heikel, sage ich jetzt mal. Wir haben auch immer mal probiert, von fast 75% Abhängigkeit auf unter 60 zu kommen. Schaffen wir nicht. So ganz wollen wir es auch nicht, weil wir sind nun mal der Spezialist. Aber ja, das Risiko besteht, dass halt Portugal irgendwann nicht mehr in ist. Aber wir glauben eher darin, dass Portugal noch so viel Potenzial hat auf dem deutschen Markt. Also da sehen wir eher noch die Chancen.
Okay. Ich hatte, glaube ich, beim Stöbern über Ihre Website auch gesehen, was glaube ich, Sie so ein bisschen entdeckt haben oder entdecken gerade auch nochmal oder zugänglich machen. Porto Santo war das sozusagen, Nachbarinsel von Madeira, richtig?
Genau, ja. Ja, schwierige Insel, haben wir mal entdeckt vor 6-7 Jahren. Ja. Sind auch immer direkt geflogen mit dem Charter. Dieses Jahr haben wir dann mal gesagt, nach Corona halt, okay, die Lufthansa möchte fliegen. Haben dann gesagt, wir fliegen direkt zweimal die Woche und haben mir schon die Hände beim Kopf zusammengeschlagen. Wie wollen wir denn 2 Flieger die Woche voll machen auf diese kleine Insel? Mhm. Kurzum, hat nicht ganz geklappt. Aus 2 Fliegern wurde dann doch nur noch einer, was bei uns natürlich wieder für mehr Arbeit sorgt, ne? Gäste wieder umbuchen. Und jetzt kommt auch noch die Lufthansa obendrein und sagt, wir kennen das mit dem Flugchaos in diesem Sommer, dass wir den Oktober auch nochmal streichen. Also wer nach Porto Santo mit dem Direktflug reisen möchte, hat jetzt noch die Chance im September und dann wieder nächstes Jahr.
Ja, aber genau, wie gelingt es tatsächlich auch so neue Ziele, neue Orte zu erreichen? Also wenn man an Portugal denkt, denkt man natürlich an die Algarve, man denkt vielleicht an Lissabon für den Städtetrip, vielleicht noch an Porto, wobei das auch, glaube ich, erst in den letzten Jahren so richtig nochmal an Anerkennung gewonnen hat. Also wie gelingt es da auch, neue Ziele nochmal in so einem scheinbar erschlossenen Land zu entdecken?
Ja, gut, jetzt ist Porto Santo so eine kleine Insel, dass sich die ganz Großen da gar nicht rantrauen. Mhm. Die sagen sich auch, was soll ich denn da? Ne, die haben ganz andere Tausenderzahlen im Kopf, als wir an Gästen nach Porto Santo bringen können. Das war also da ein Vorteil für uns. Und wenn Sie schon von neuen Möglichkeiten noch in Portugal oder noch Unentdeckten sprechen, es gibt weiter Unentdecktes. Die Region Alentejo als Beispiel zwischen der Algarve und Lissabon oder das ganze gesamte Hinterland, auch im Norden, das Douro-Tal. Man kennt es zwar, aber wer war denn schon da? Und das sind wirklich nochmal richtige Schmankerl, die auch noch kommen werden in den nächsten Jahren sicherlich. Mhm. Also weg von diesem 7-Tage Sonnenurlaub. Klar, das wird bleiben. Mhm. Und das ist natürlich auch eine Cash-Cow von uns. Aber so das ganz Besondere, das ist dann so das Hinterland von Portugal, Festland.
Okay. Und das heißt, dann sind da Ihre Experten vor Ort, die eben sozusagen jeden Meter oder jeden Quadratmeter tatsächlich kennen. Und dann probiert man sowas mal aus? Oder wie entstehen auch solche Angebote?
Ja, die kennen zwar vielleicht jeden Quadratmeter oder jeden Meter, ja nicht ganz, aber dort entsteht halt neuer Markt, neue kleine Hotels, Boutique-Hotels, und wenn die entstehen, dann kriegen wir das mit und dann bieten wir die auch an, wenn sie zum deutschen Markt passen. Mhm. Es ist ja auch so, dass nicht jede Ortschaft für die Deutschen prädestiniert ist, kennt man von Mallorca, Magaluf als Beispiel, das ist so eine englische Hochburg, das gibt es an Algarve auch, aber der Rest so Hinterland, da gibt es jetzt nicht diese Trends pro Land, aber man sieht schon, welche Produkte für den deutschen Markt passen, und dann bieten wir die auch an.
Okay. Sie hatten es gerade schon angesprochen, dass sozusagen sich der Reisemarkt natürlich auch in dem Sinne verändert hat über die letzten Jahre, dass man mehr alleine auch machen kann und viele auch sehr bewusst alleine machen vielleicht, was irgendwie, sei es das einzelne Buchen von Flügen oder auch von Hotels und ähnlichem ist. Ich glaube auch da sozusagen weiß nicht, ob immer noch ist, lange Zeit tatsächlich ja das klassische Reisebüro weiter Ihr Hauptvertriebskanal. Also wie finden Sie Ihre Kunden und wie finden Ihre Kunden Sie, und welche Rolle spielt da vielleicht auch sowas wie Digitalisierung?
Ja, also die Reisebüros sind tatsächlich unser Hauptvertriebskanal, und ich verstehe auch immer dieser Intention zu sagen, was will ich denn in einem Reisebüro heutzutage noch? Gerade die Jugend, die denkt sich auch, was will ich im Reisebüro? Ich kann das alles zusammenklicken. Ja, dann sage ich die Gegenfrage, mit 17, 18, 19, 20, ja, da klicke ich das gerne zusammen. Ich bin selbst einer, der noch gerne zusammenklickt, einfach weil ich es auch ausprobieren möchte. Mhm. Aber Sie wissen ja, oder Sie zählen gar nicht zusammen, wie lange Sie brauchen, um den passenden Urlaub für Sie zu finden. Und da sage ich ja, das Gleiche hätte man auch relativ schnell haben können in einem guten Beratungsgespräch mit dem Reisebüro. Mhm. Und man zahlt am Ende eh das Gleiche. Mhm. Ja, also ich bin immer noch, auch wenn ich voll auf Digitalisierung stehe, immer noch pro Reisebüro. Mhm. Es gibt jetzt keine aktuelle Zahl an Anzahl Reisebüros in Deutschland hier nach der Pandemie. Man spricht von knapp 8.000, vorher waren es 10.000. Also immer noch genug Möglichkeiten, Reisen zu buchen. Und wer wirklich sagt, nee, also sorry, in so einem Laden möchte ich nicht mal reingehen, der kann auch bei uns auf die Website gehen, ist da buchen, der kann auch auf andere Online-Portale gehen, unsere Reisen finden. Also die Welt ist da inzwischen nicht mehr beschränkt. Und zum Thema Digitalisierung hatte ich mich auch, Sie hatten mir das Stichwort schon vorher schon mal zukommen lassen, dann sage ich immer, ja, die Reisebranche ist doch schon digitalisiert, und zwar schon immer. Mhm. Und zwar haben wir schon in den 70er Jahren haben mit Computern gearbeitet, als erste Branche neben den Banken im Übrigen. Hat jetzt den Nachteil, dass wir teilweise immer noch Buchungstechnik aus den 70ern in der Branche haben, aber so fing die Digitalisierung an, zumindest wie man sie damals konnte. Klar, das hat jetzt wenig mit online zu tun und sonst was, aber inzwischen kann man auch jede Reise online buchen. Also da sind wir dabei, und Buchungsdaten haben wir, wie gesagt, schon immer durch die Welt geschubst. Und da sind wir auch quasi, eigentlich sage ich immer Vorreiter, auch wenn die Kollegen aus der Technik in unserer Branche sagen, nee, da müssen wir noch mehr tun. Ja. Ich verstehe sie und wir sind auch dran, noch mehr zu tun.
Ja. Aber gewinnt sozusagen auch Ihre eigene Homepage als Buchungskanal an Bedeutung tatsächlich?
Ja, das ist schon klar. Also jetzt hatten wir gerade mit, oder vor einem guten Jahr, war ja Portugal schwer betroffen von der Delta-Variante. Die Bundesrepublik hat damals als einziges Land übrigens in Europa gesagt, dass Portugal ein Virusvariantengebiet ist und man dann Reisen absagen musste. Also die ganzen anderen, über 20 anderen EU-Länder haben das nicht gesagt, nur wir Deutschen waren wieder ein bisschen sicherheitsbewusst. Und da hatten wir Aufrufe auf der Website, also kann man sich gar nicht vorstellen. Leider nicht zum Buchen, aber zum Informieren. Und ich sage immer, wer sich informiert, der wird auch irgendwann bei uns buchen. Insofern, ja, die Zahlen gehen nach oben. Grundsätzlich natürlich, die Zahlen, jetzt muss man dazu sagen, die Reisebüros hatten es schwer die letzten 2 Jahre. Die waren oft geschlossen und dann steht man da vor verschlossener Tür und dann sagt man sich auch, ja, dann warte ich jetzt nicht, bis es aufmacht, sondern gehe jetzt mal ins Internet und buche. Nur nochmal, wer schneller buchen möchte und eine gute Beratung haben möchte, es gibt wirklich sehr, sehr gute Reiseberater hier bei uns in Deutschland, auch in Köln oder vor allen Dingen in Köln, die auch unsere Produkte super kennen und ich empfehle den Weg ins Reisebüro.
Also alles sozusagen der Tod des Reisebüros, der manchmal von so digitalen Anbietern, den Booking.coms und sowas ausgerufen wird, natürlich im höchsten Eigeninteresse, das sehen Sie nicht.
Ja, das höre ich jetzt seit 20 Jahren. Auch diese, ne, eine Pauschalreise wird nicht mehr im Reisebüro verkauft, höre ich auch schon seit 20 Jahren und dann sagen wir auch, ja, eigentlich muss doch sowas nur noch online funktionieren. Ja? Aber irgendwie, es funktioniert doch noch und das wird auch noch so bleiben. Nichts gegen den 20-Jährigen, der, wie gesagt, mal alles ausprobieren möchte, Selbsttechnik, aber ich bin noch inzwischen ein Familienmensch, der sagt, also wenn ich jetzt nicht selbst in der Reisebranche arbeiten würde, ich würde mich da zurücklehnen und sagen, bitte lass uns doch irgendeinen, der sich damit auskennt, drum kümmern, um den passenden Urlaub für uns zu finden.
Ja. Sie hatten gerade das Schicksal des Virusvariantengebietes angesprochen in Portugal und sozusagen den strikten Bann sozusagen aus Deutschland. War sozusagen natürlich die Reisebranche eine, die gerade auch in der Corona-Pandemie am direktesten, am härtesten auch betroffen war. Jetzt sozusagen gibt es verschiedene Stimmen, die sagen, jetzt zum Teil gibt es so Lust aufs Aufholen quasi, Lust auf Erlebnisse steigt vielleicht im Gegensatz zum anderen Konsum. Wie geht es Ihnen im Moment? Also was genau? Wie navigiert man sozusagen durch so eine Zeit als Unternehmen auch?
Ja, jetzt sagte ich ja eingangs, also der Sommer ist so stark, wie er noch nie war. Er hätte noch viel besser sein können, hätten wir Deutschen jetzt nicht diesen Omikron-Nachteil. Es ist so, dass die auch hier wiederum die anderen Länder, die Holländer und die Engländer, die hatten schon im Januar ihren Sommerurlaub gebucht und das sind auch sehr starke Portugal-Kunden. Das heißt, also die tollen Unterkünfte waren teilweise schon ausgebucht. Wäre das nicht der Fall gewesen, wäre es nochmal deutlich besser gewesen. Der Nachholeffekt war da. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie geht's in den nächsten Monaten? Ne, heute oder die Tage rausgekommen hier, die Gasumlage. Wie wird sich die Wirtschaft entwickeln? Inflation, wo spart man als erstes? Also einfach wird's nicht. Aber ich denke mal, der Reisende oder gerade unsere Kundschaft, die wird auch nächstes Jahr in Urlaub reisen wollen. Warum denn nicht? Ist doch schön, im Ausland zu sein. Ja. Ich sprach eingangs auch von meinen Erfahrungen letzte Woche mit frischem Fisch, mit schöner lauen Wind am Strand, also das möchte doch jeder erleben.
Verändert sich das eigentlich dadurch? Also Sie hatten gerade schon gesagt, so im Herbst beginnt ja eigentlich sozusagen Ihre nächste Saison wieder, spätestens nach Weihnachten wird sich darauf geeinigt oder wird der Urlaub eingereicht quasi. Gefühlt sind ja so ein paar Sachen kurzfristiger geworden, was so Entscheidungen angeht. Passt das zusammen mit so einem komplexen System einer Reisebranche, die irgendwie Flugzeuge chartern muss und Hotelkapazitäten reservieren muss?
Nee, und das ist auch Teil des Reisechaos diesen Sommer gewesen, also mit dem Flugchaos. Denn es wurde einfach spät gebucht und dann haben natürlich die Airlines gesehen, oh, wir haben zwar ein Programm im Markt, aber das wird nicht nachgefragt, also zumindest mal so bis Januar. Und im Februar ging es dann halt ab und dann haben sie sich gedacht, die Airlines, oh, jetzt braucht man ja eigentlich das ganze Personal, um die ganzen Flüge stattfinden zu lassen. Das war offensichtlich zu spät, das Personal war nicht vorhanden, das Flugchaos kam. Also man braucht schon eine längere Zeit. Jetzt darf man auch nicht vergessen, wir haben wirklich immens gelitten in der Corona-Phase, also auch die Airlines. Und da bin ich auch, irgendwie verstehe ich sie, dass sie da personaltechnisch natürlich runtergefahren sind. Aber gut, es hat jetzt zu einem Chaos-Sommer geführt. Im nächsten Sommer erwarte ich diesen selbst nicht und hoffe auch, dass er nicht stattfindet, dass man endlich mal wieder geregelt reisen kann. Aber ja, es wird deutlich kurzfristiger gebucht, auch jetzt noch. Also der September fängt gerade erst so richtig an zu laufen, also die September-Abflüge. Okay. Und ja, im Winter, da ist noch so gut wie nichts im Kasten, branchenweit. Aber auch da warten wir jetzt mal ab. Vielleicht merken wir, dass jetzt auch Corona abnimmt und es keine Beschränkungen mehr gibt, Maskenpflicht vielleicht nur noch dort und nicht mehr hier. Das sind ja Sachen, die wir nicht entscheiden, sondern da müssen bei Entscheidungen getroffen werden. Und wenn die getroffen sind, dann weiß man, aha, jetzt kann man vielleicht dahin reisen oder dahin nicht.
Ja. Ich muss sozusagen sagen, als ich mich quasi so ein bisschen eingelesen habe und vorbereitet habe auf unser Gespräch, war ich tatsächlich in dem Sinne auch ein bisschen verblüfft, weil ich persönlich, der sonst wenig mit der Reisebranche zu tun hat, außer als Nutzer natürlich hier und da, die immer als ein sehr auch konzerngetriebene Welt gesehen hatte, ne? Also eine TUI, eine Vertour irgendwie aus der Rewe-Welt oder sowas. Da reden wir über Millionen von Gästen, über Milliarden Umsätze, die da bewegt werden. Jetzt, genau, haben Sie gesagt, 50 Jahre, ein Familienunternehmen, ein mittelständisches Familienunternehmen. Was sind die Besonderheiten und wie hält man da auch gegen die Großen sozusagen dieser Reisewelt?
Ja. Gut, es gibt ja nicht nur in der Tourismusbranche Konzerne und den Mittelstand, aber bei uns gibt es den auch. Und was ist der Vorteil des Mittelstands? Also wir sind mal viel schneller. Wir entdecken Trends schneller. Man muss sich oder man sollte sich vielleicht auch nicht ganz so abhängig machen von einem einzelnen Konzern oder von mehreren Konzernen. Wir hätten jetzt vor ein paar Jahren noch Thomas Cook, vielleicht sagt das dem einen oder anderen noch was. Und wer da spezialisiert war als Thomas Cook Reisebüro, der hat natürlich ein größeres Problem gehabt als die anderen. Also ich sage immer, man sollte sich mehr diversifizieren. Und warum nicht bei mehreren guten Spezialisten buchen als beim Konzern? Nichtsdestotrotz als Kölner, ich habe auch beim Kölner Lebensmittelkonzern gelernt, aber in der Reisebranche. Yeah. Und insofern, ich habe nichts gegen die, aber Mittelstand und Spezialisten sind mir sympathischer, klar.
Ja. Und genau, wie kann das aussehen? Sie haben die Schnelligkeit angesprochen, die ein Vorteil natürlich sein kann in sozusagen den Strukturen eines Mittelständlers und eines Familiengeführten. Also was sind da so Entscheidungen, die schneller getroffen werden können oder wo man eben vielleicht agiler ist?
Ja, jetzt ist die Frage, was soll ich sagen? Eigentlich alle Entscheidungen können wir viel schneller treffen. Ja. Ne? Also wenn ich mich jetzt nochmal zurückerinnere, wie damals, schon 25 Jahre her, im Konzern Sachen getroffen wurden, dann denke ich mir, uiuiuiui, klar haben die sich auch beschleunigt und verschnellert, aber so schnell wie wir mal eben mit den Kollegen um die Ecke im Nachbarbüro sprechen und dann sagen, okay, das ist es, das machen wir, das geht nur im Mittelstand, also das kriegt ein Konzern so nicht hin.
Okay. Und genau, Sie haben ja sozusagen am Anfang die Gründungsgeschichte angesprochen und den Weg Ihres Vaters, der zuerst von Franken nach Hamburg führte, jetzt aber tatsächlich ja viele Jahrzehnte eben schon Olimar in Köln zu Hause. Wie lebt sich denn so als Touristikunternehmen in Köln?
Ja, erstmal ist Köln eine schöne Stadt. Ich bin leider selbst kein Kölner, sondern ich bin in Bergisch-Gladbach geboren. Mhm. Aber das zähle ich, also wenn ich draußen in Europa unterwegs bin, sage ich immer, ich komme aus Köln, klar. Und ja, ich bin kein Kölner, aber Köln ist eine schöne Stadt und wir selbst sitzen halt an der Oper direkt in der Innenstadt, also wir kriegen das Leben von Köln direkt mit. Ja. Und ich finde es einfach super, hier zu wohnen. Also klar sagen viele, ja komm, Hamburg ist doch viel schöner oder München. Ich sage, nee, Köln ist schön. Und ja, also wirklich schön ist es nicht, aber das kölsche Lebensgefühl, das kennt man nun mal, also wenn man hier wohnt, kennt das jeder. Mhm. Und wir haben unseren Karneval, wir haben unseren FC, also was Besseres gibt es doch gar nicht.
Ja. Äußert sich das natürlich auch in, also sozusagen haben Sie auch, was die Gäste angeht, einen starken Schwerpunkt hier aus der Region oder ist das tatsächlich ganz deutschlandweit breit vertreten?
Ja, also wir sind nicht nur in Deutschland, auch in der Schweiz und in Österreich buchbar und sind natürlich letztendlich in allen drei Ländern gut vertreten, auch in den Randgebieten, also Niederlande, Belgien, sonst was. In Köln haben wir jetzt nicht wirklich den Fokus, aber ja, jetzt haben wir hier Mitarbeiter, wir sind hier auch ganz gut vernetzt und dann hat man schon so ein bisschen mehr den Fokus. Ne? Mhm. Auch spricht man eher jetzt hier mit den Reisebüros um die Ecke. Also man hat schon ein bisschen mehr den Trend zur Regionalisierung, aber wir sind nun mal ein nationaler Anbieter und insofern ja nicht wirklich den regionalen Trend.
Ja. Sie hatten die Mitarbeiter angesprochen, jetzt auch da, wir hatten sagen, das Flughafen-Chaos oder das Airline-Chaos, was zum Teil auch damit zusammenhing, dass vielleicht Mitarbeiter radikal abgebaut wurden und Mitarbeiterzahlen. Wie sieht es denn bei Ihnen als Unternehmen aus in einer Branche, die natürlich wo so Unsicherheiten und Schwankungen jetzt nochmal sichtbarer geworden sind, vielleicht über die letzten 2 Jahre. Ist das schwierig, gute Mitarbeiter zu finden, gerade in einer Welt, die generell ja, wo generell ja die Suche nach Fachkräften groß ist?
Ja, ich würde vielleicht gerne mal zu den Bestandsmitarbeitern was sagen. Also für die war es natürlich sehr schwierig, auch in den letzten 2 Jahren. Ne? Also Kurzarbeiter hatten wir ja, wie auch alle in unserer Branche. Und da erstmal die Mitarbeiter zu halten und dass die Mitarbeiter auch selbst bleiben, ist erstmal schon mal was Positives. Ne? Also man hat natürlich nicht so viel Geld bekommen. Klar, man konnte aufrunden auf 100%. Es war eine schwierige Zeit. Wir haben, ich sag jetzt mal, relativ unbeschadet sind wir nicht geblieben, aber doch sind wir eigentlich ganz gut durch die Krise gekommen. Und ich bin froh über jeden einzelnen Mitarbeiter, den wir haben. Und eigentlich war auch vorher schon die Fluktuation nicht ganz so groß. Und also eigentlich war sie kaum da, so eine Mitarbeiterfluktuation. Und jetzt suchen wir natürlich, weil wir mehr Gäste haben und weil wir auch uns weiterentwickeln wollen und weil auch natürlich einige die Branche verlassen haben, wir suchen Mitarbeiter, so viel wie noch nie zuvor. Also hört sich jetzt dramatisch an, also wir können jetzt durchaus mal 10 Leute einstellen. Findet man auch alles auf olima.de/jobs, also wer sich bei uns bewerben möchte, sehr gerne, kommt vorbei. Es ist schwierig, Leute zu finden und vielleicht ist es zurzeit sogar ganz schwierig. Und wir freuen uns über jeden, der sich bei uns bewirbt nochmal. Und hoffentlich klappt das ja. Und vielleicht war ja diese kleine Marketingkampagne von mir gerade auch positiv.
Genau, dann nutzen wir die jetzt auch voll aus. Was ist denn noch der Reiz tatsächlich? Also was kann die Tourismusbranche vielleicht, was andere Branchen dann nicht können und was vielleicht so ein bisschen Unsicherheiten ausgleichen kann?
Ja, also ich komme ja auch aus der alten Zeit. Da war das wirklich sexy, noch im Reisebüro zu arbeiten, nur beim Reiseanbieter. Ne, da konnte man um die Welt fliegen, was ja damals noch eigentlich unmöglich war. Heutzutage macht das hier inzwischen jeder. Ne? Das Fliegen ist so günstig geworden, viel zu günstig, dreht sich hoffentlich wieder in die andere Richtung. Aber wir haben so ein tolles Produkt. Also ich verkaufe jeden Tag Urlaub. Ja, also was kann es Besseres geben? Und allein das schon ist, man spürt das ja auch selbst in sich. Ne? Man verkauft tolle Reisen. Also nichts gegen die Versicherungsmenschen hier gerade in Köln, aber ich finde es einfach super schön, eine Urlaubsreise zu verkaufen.
Okay, ja. Und Sie hatten die Weiterentwicklung angesprochen. Wie wollen Sie auch Olima weiterentwickeln über die nächsten Jahre?
Ja, also wir haben vielleicht noch was auf dem Schirm, was ein neues Zielgebiet betrifft, aber das ist noch zu früh, um das jetzt zu erzählen.
Aber das heißt, man arbeitet sich schon so ein bisschen nach Ländern vor? Also Sie hatten
ja, gesagt, einfach das, was passt zu unseren Gästen auch. Und also es wäre jetzt, glaube ich, nicht richtig, wenn wir sagen würden, so ein Massenziel Türkei oder Ägypten wäre jetzt was für uns. Das passt nicht. Aber es gibt noch andere schöne kleine Länder, die zu uns passen, zu unseren Gästen passen. Und wie kriegt man sowas raus? Natürlich, indem man auch unsere Gäste befragt, ne? Was könnten Sie sich vorstellen, was wir demnächst anbieten? Und darauf hören wir natürlich. Also wir sind ja ein Serviceunternehmen.
Ja. Sie hatten gerade angesprochen, dass Sie sozusagen Teile Ihrer Ausbildung in einem Lebensmittelkonzern in Köln in der Reisewelt quasi da gemacht haben. War denn immer klar für Sie, dass es sozusagen zurück ins Familienunternehmen geht?
Ich denke mal, das war in dem Augenblick schon klar. Ich wollte nur nach der Schule irgendwie in die IT einsteigen. Und da bin ich am Tag der offenen Tür in der Fachhochschule rein, in so ein wirklich rein IT, und bin in der Wendeltür direkt wieder umgedreht, habe gesagt, nee, es ist nichts für mich, ich möchte in die Touristik. Und dann habe ich gefragt und bin dann bei der Rewe als erstes gelandet, habe da meine Ausbildung gemacht und irgendwann bin ich dann halt zurück nach Hause gegangen.
Ja, okay. Und genau, Sie haben sozusagen schon gesagt, dass sozusagen für Sie auf jeden Fall sehr hilfreich, wenn man auch oder die bisherigen Rhythmen, dass man quasi im Herbst vielleicht oder spätestens im Winter bucht. Jetzt, wie gesagt, sind vielleicht einige unserer Hörerinnen und Hörer auch gerade zurück aus dem Sommerurlaub oder kommen in diesen Tagen und Wochen zurück. Wie macht man es denn richtig? Was sind Ihre Tipps, wenn wir aufs richtige Reisebuchen schauen? Sie haben schon den Werbeblock für die Reisebüros, hatten wir auch schon. Wie bucht man eine gute Reise zu einem guten Preis, an ein gutes Ziel?
Ja, also jetzt sollten wir gerade für, ich sag jetzt mal den Urlaub 2023, da ist jetzt wirklich Frühbuchen angesagt. Das muss nicht jetzt sein, das muss auch nicht im November sein. Aber wer nächstes Jahr Sommerurlaub machen möchte, sollte es auf jeden Fall im Januar buchen. Ich glaube, wir sind dann auch drüber hinweg, dass irgendwie noch irgendwelche Reiseeinschränkungen oder sonst was kommen. Also das kann man dann Häkchen dran setzen, dann wissen wir auch, wie das Budget aussieht, was die Nebenkosten betrifft, was die Inflation betrifft. Ich kann nur eins sagen, irgendwie ab Februar, März, wenn die Frühbuchervorteile auslaufen, dann wird es teuer, denn die Nachfrage nach Urlaub war so hoch, dass natürlich auch die Hoteliers und die Airlines hingehen und die Preise erhöhen. Und mit Frühbuchervorteilen kann man das im nächsten noch ausnutzen, wenn man früh bucht.
Und steht Ihr nächstes Urlaubsziel schon fest?
Ja, also im nächsten Jahr, anders, ich habe den Herbsturlaub, Winterurlaub, Ostern, Sommer und Herbst nächsten Jahres schon durchgebucht. Oh, jetzt komme ich natürlich aus der Reisebranche, also für mich ist Urlaub machen, ist auch Teil des Jobs, gehört auch dazu irgendwie. Ja. Ne? Also ich habe auch nur, nehme ich mir meine 30 Tage im Jahr, aber tatsächlich bei mir ist schon alles durchgebucht.
Wohin. Herr Zahn, ganz herzlichen Dank für die Einblicke und vielen Dank für den Besuch bei Wirtschaft Köln Unplugged.
Ja, ich habe zu danken, vielen Dank.
Wirtschaft Köln am Platz.
Vielleicht war bei dem Gespräch mit Pascal Zahn ja auch eine Anregung für Ihren nächsten Urlaub dabei. Wir freuen uns auf jeden Fall über Feedback, Kritik oder auch Anregungen für neue Gesprächspartner. All das gerne an podcast@rotonda.de oder über die LinkedIn-Seite des Rotonda Business Clubs. Wenn Sie mögen, was wir hier machen, können Sie uns auch gerne bei Anbietern wie Spotify oder Apple Podcast bewerten. Das freut uns und hilft uns. Nächste Woche begrüßt mein Kollege Stefan Merks hier Claudia Brück. Sie hat gerade die Führung von Fairtrade Deutschland übernommen. Und sie berichtet, unter welchen Bedingungen Kaffee, Bananen, Reis oder Tee heute produziert werden und wie die Zukunft des fairen Handels aussehen kann. Das alles nächste Woche Mittwoch bei Wirtschaft Köln Unplugged. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf bald.